Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Alle mal her! Ein erneutes Einchecken ist vonnöten, weil wie es scheint noch nicht alle eingecheckt sind. Und es aber wichtig ist, dass alle eingecheckt sind, weil das Check-in wichtig ist. Wir checken also alle nochmal ein.
Und damit willkommen an Bord von Fazit. Das Einchecken in die Pension Schöller hat auch begonnen. Gleich hören wir, wie die Aktualisierung dieser alten Posse am Münchner Volkstheater gelungen ist. Dann gehen wir mit Olivier Messiaen auf eine Pilgerreise. Auf den Spuren des heiligen Franz von Assisi führt der Pfad aus der Stuttgarter Staatsoper raus in die Natur. Und wir reisen in Gedanken zur Momentum-Biennale auf die norwegische Insel Jeløya. Und wer noch immer nicht eingecheckt ist, der kann das jetzt noch schnell tun.
Wie immer geht es darum, schnell zu sein und dynamisch. Eine Frage, ein Satz, ich beginne und los geht's. Wie geht's mir? Ja, hervorragend, aber mit Luft nach oben. Check-in, next.
Okay, ich habe gut geschlafen und ich freue mich auf den Tag. Check-in,
next.
Ganz gut, viel erlebt, bisschen müde, check-in.
Sie hören Fazit. Am Münchner Volkstheater hat das Autoren- und Regiekollektiv Nele Stuhler und Jan Koslowski die Posse Pension Schöller von Karl Lauff und Wilhelm Jacobi ein Update verpasst. Angekündigt war, dass sie sich in ihrer neuen Komödie frei am Gerüst des Originals entlang hangeln würden, das Publikum mitnehmen wollen auf ein aberwitziges Diskurskarussell. Es geht um die Frage, wer in der Gesellschaft eigentlich gesund und wer tatsächlich krank ist. Das klingt zunächst mal nach temporeicher Unterhaltung. Wie es tatsächlich war, hat Christoph Leibold miterlebt, direkt nach der Uraufführung, jetzt live bei Fazit. Guten Abend in München.
Schönen guten Abend.
In der Vorlage der Pension Schöller, ein Stück aus dem Jahr 1890, da möchte der reiche Gutsbesitzer Klapproth von seinem Neffen eine Irrenanstalt von innen gezeigt bekommen. Er möchte einfach mal echte Irre erleben. Und ein Freund des Neffen empfiehlt dem Onkel doch einfach die Pension Schöller zu zeigen. Deren Gäste seien auch ziemlich exzentrisch. Die Situation eskaliert dann, als der Onkel wieder zu Hause von diesen vermeintlichen Irren besucht wird. Christoph Leibold, was für eine Geschichte machen Nele Stuhler und Jan Koslowski jetzt daraus?
Ja, sie bleiben da durchaus enger am Text, aber sie kehren das Grundmotiv um. Also Philipp Klapproth, der will hier nicht Verrückte, sondern normale Leute sehen, weil er, Spießer vom Lande, sich für eine echt verrückte Nudel hält, wie er mal sagt. Und statt eine Heilanstalt gibt Neffe Alfred hier die Pension Schöller als Resilienz-Retreat aus. Also wo Leute einchecken, die normal sind, weil sie all die Dinge tun, die man normalerweise tut, um runterzukommen heutzutage. Yoga-Retreats buchen, Achtsamkeitsübungen machen, Ratgeber wälzen. Also Dinge, die man auch wieder aber als Überkrankung titelt und eigentlich verrückt ansehen kann. Insofern bleibt diese Grundfrage eigentlich die gleiche, egal ob jetzt da die Logik umgekehrt ist, dass Klapproth normale statt verrückte Leute sehen will. Die Frage bleibt dieselbe. Was ist normal? Was ist verrückt? Neffe Alfred stellt die Frage mal so.
Sind wir krank, wenn wir krank sind in einer kranken Welt, oder sind wir nicht eher gesund, wenn wir krank sind in einer kranken Welt?
Also es geht dem Duo jetzt gar nicht um irgendwie Satire auf Wellness und Ratgeber-Hype oder sowas, sondern eigentlich um den Selbstoptimierungswahn, und da steckt das Selbst drin. Also wenn wir immer rumdoktern an uns, am eigenen Ich, dann übersehen wir vielleicht, dass eigentlich die Gesellschaft vielleicht auch behandelt werden müsste.
Das Update merkt man ja auch schon im Titel. Dies heißt hier nicht Pension Schöller, sondern Schöller in, Pension Schöller in.
Genau, also Inn ist erstmal eine Wortspielerei, weil das Inn ist ja ein Hotel, eine Unterkunft, ja. Die Spielerei passt zu dem Abend insofern, da wird gern wortwitzig gekalauert. Die machen dann auch, Stichwort Achtsamkeit, Wellness, die machen Pontius Pilates, und wer Durchfall in den Dünen hat, der hat dann Dünschiss. Zum anderen, dass dieses großgestellte Inn, Schöller, groß Inn, früher gab es mal das große I, man nannte das, glaube ich, Binnenmajuskel, Vorgänger des Gender-Sternchens. Es geht nicht um Gendern, aber es ist viel Cross-Gender besetzt. Klapproth bleibt zwar ein Onkel, wird aber von einer Frau gespielt, von Anne Stein. Neffe Alfred bleibt männlich, tritt aber mal im Tütü auf. Also alles mit diesem Inn eher so, wird das Genderfluide irgendwie betont. Die Beziehungsbetreiberin, die Schöllerin, ist wirklich eine Frau jetzt hier. Brigitte Cuvier, Volksbühnen erprobt jetzt hier am Volkstheater, ist Performerin, Tänzerin, Schauspielerin, also jenseits der Kategorien eigentlich eine Darstellerin, die ist fluid auf ihre eigene Weise. Also damit geht das um.
Also man merkt schon, da dreht sich tatsächlich eine ganze Menge in diesem angekündigten Diskurskarussell. Ist das von A bis Z lustig oder wird es auch ernst oder bleibt einem das Lachen mal irgendwie im Hals stecken?
Ja, es ist nicht immer lustig. Also erstmal vielleicht zum Karussell drehen tut sich nichts auf der Bühne. Wir sehen so eine Art Mischung aus Kaffeehaus, Separé und Kreuzfahrtschiff mit Sonnendeck und Reling. Also von daher erstmal wirklich sehr lustig. Sonnendeck und Reling, ein Narrenschiff ist hier praktisch gechartert worden, in dem jeder so seine Neurotikernummer bekommt. Und dieses Überdrehte, das hat's aber auch in sich, weil, spiegelt sich übrigens auch in den knallbunten Kostümen wieder, weil das ist auch wirklich nur gut, wenn Schauspieler so überdreht spielen, wenn es unangestrengt wirkt, wenn das Verrückte sozusagen wie das Normalste auf der Welt daherkommt. Und bei manchen verrutscht das, nicht bei allen, manche machen das toll. Ich nenne als positives Beispiel am besten Anne Stein als Philipp Klapproth mit Marge Simpson Turmfrisur, grimassiert glänzend, gibt den Crazy Uncle, vertanzt mal verschiedene Nudelsorten, sensationell. Nicht von A bis Z lustig, weil nicht alle so gut sind wie Anne Stein und weil Stuhler und Koslowski extrem aufs Gas drücken und 2 Stunden Vollgas, das geht irgendwie nicht gut. Das hat den ein oder anderen Durchhänger. Und klar, dieses Lustigsein ist ja, die Komik ist so ein bisschen wie der Würfelzucker bei der Schluckimpfung. Ja. Aber darüber verlieren die dann ein bisschen auch dieses Thema aus den Augen. Wer ist krank? Das Individuum oder die Gesellschaft, das gerät aus dem Blickfeld und auch die Frage, eben, wenn wir selber immer Probleme lösen oder uns selber immer als Problem sehen, lösen wir die Probleme der Welt nicht. Das wird erst gegen Ende wieder so nachgereicht wie so ein Beipackzettel.
Das ist ja eigentlich eine interessante und auch wichtige und ernste Frage. Also man könnte ja durchaus eine Botschaft mit rausnehmen.
Ja, also die ist schon erkennbar und die ist gewollt, aber wie gesagt, über lange Strecken gerät die so ein bisschen aus dem Blickfeld. Man merkt auch, ich glaube, die haben viel Volksbühne geguckt. Also manchmal gibt es so Polish-Diskursmomente. Die kennen ihren Kastorf. Es gibt Live-Video. Der Kameramann rennt allen hinterher, wenn die aufgekratzt spielen und auch direkt in die Kamera reden und das auf Live-Video dann übertragen wird. Natürlich hat dieses Utrieren, dieses Übertreiben, was von Herbert Fritsch, auch die Kostüme erinnern an die von Victoria Beer, die sie für Herbert Fritsch macht. Finde ich jetzt nicht schlimm. Das ist ein Mix, den die da gefunden haben aus diesen verschiedenen Sachen. Eben nicht ganz optimal für meine Begriffe, die Mischung eher aus, nicht aus diesen Volksbühnenelementen, sondern aus Gaga und Ernst. Aber ich will jetzt auch nicht die Spaßbremse sein. Es ist Sommer, das Wetter wird schön, die Leute wollen lieber im Biergarten als ins Theater. Es ist auch eine postpandemische Umarmungsgeste, aber kein rein billiger Klamauk. Durchaus mit Gehalt geht voll in Ordnung. Ich hätte ein paar mehr Kippmomente gebraucht. Also so diese Spaßtheatertherapie hat bei mir nicht voll angeschlagen, aber eigentlich geht es mir prima damit.
Die Uraufführung von Pension Schöller in am Münchner Volkstheater, rezensiert von Christoph Leibold. Besten Dank.
Gern geschehen.
8 Stunden dauerte der heutige Musikmarathon in Stuttgart, die Oper Saint-François d'Assise von Olivier Messiaen. Im Untertitel heißt es Franziskanische Szenen. Das ist also keine Oper im traditionellen Sinn, eher so ein Oratorium, eine Passionsmusik oder auch ein Ritual. Messiaen war Katholik, sehr gläubig, und so erzählt er in diesem Werk poetisch vom Leben und Sterben des heiligen Franz von Assisi. Wenig traditionell ist auch die heutige Aufführung, die nämlich nicht nur im Stuttgarter Opernhaus stattfand, sondern zu einer Pilgerreise in die Natur wurde. Der Musikkritiker Jörn Florian Fuchs war einer dieser Pilger. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Los ging es schon heute Mittag um 14 Uhr und dauerte bis spät in den Abend rein. Wie lief denn das ab?
Also Sie dürfen heute ausnahmsweise auch mal großer Brachvogel zu mir sagen, denn wir haben alle Vogelnamen bekommen, denn es begann zunächst relativ traditionell im Opernhaus, eher konzertant, der erste Teil, wobei konzertant, da nehme ich schon mal die Regieidee weg, es wird nachgespielt, eine Aktion, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt, von Joseph Beuys, der ja damals durch eine Galerie ging und eben einem toten Hasen eben mit ihm flüsterte und eben durch die Galerie führte. Ein bisschen diese Atmosphäre, diese Bildästhetik wird zunächst gesetzt von der Regisseurin Anna-Sophie Mahler. Dann geht es auf den Killesberg und da kommen jetzt die verschiedenen Vogelnamen ins Spiel. Wir werden nämlich zu verschiedenen Gruppen eben geordnet. Ich bin eben der große Brachvogel und ich durfte dann mit der U-Bahn und zu Fuß und dann wieder mit der U-Bahn zurück auf diesen Berg. Und während des Aufstiegs auf diesen nicht so großen Berg, aber halbe Stunde läuft man, hört man die Szene der wandernde Engel in diesem Stück. Franziskus begegnet ja einem Engel oder umgekehrt. Und den Engel hört man über einen MP3-Player, ein etwas altmodisches Modell. Und dazu gibt es kleine szenische Aktionen auf dem Weg dorthin. Also es begegnen einem verschiedene Engel tatsächlich.
Aus 8 Stunden 50 Sekunden auszuwählen, das geht eigentlich gar nicht. Ich will trotzdem, dass wir zumindest atmosphärisch von dieser Musik einen kleinen Eindruck kriegen. Ja, Jörn Florian Fuchs, wie korrespondiert diese Idee der Pilgerreise und dieses Spazieren und Lauschen in der Natur, was Sie da heute erlebt haben, mit dem Werk von Olivier Messiaen, mit dieser Musik?
Also zunächst sehr gut, weil man eben durch diese traditionelle Opernsituation und eben diesen Oratoriumcharakter und diese Frage, eine Kunstaktion auf der Bühne, mal gucken, was da wird, sehr neugierig ist. Und oben dann auf dem Killesberg erleben wir dieses große Vogelkonzert und noch eine andere Szene. Das wird in einem Freilicht- und Freilufttheater dort aufgeführt. Das ist ganz wunderbar, hat ein bisschen was allerdings auch von Familientheater, weil die Guides, die uns vorher da hingeführt haben, die laufen nun mit so Pappvögeln auf die Bühne und rapieren die dort, während dort auch Franziskus und Mitstreiter eben immer wieder in der Gegend sind. Also das Oratorienhafte, dass man dort ja im Grunde ein einfaches Theater macht, das setzt sich dort fort. Und umso gespannter ist man, wie das nun aufgelöst wird. Weil der Punkt ist daran, dass inhaltlich, textlich und vor allen Dingen musikalisch dieses Erlösungsgeschehen, inklusive der Stigmata, die Franziskus erleidet, dass das natürlich so genau abgebildet ist, dass man sich dazu irgendwie verhalten muss. Und da kommt leider die große Enttäuschung, denn der dritte Teil im Opernhaus, die letzten Bilder, die verleppern völlig. Da merkt man, dass die Regisseurin eine Idee hat, nämlich ja, es gibt keine Transformation, keine Erlösung, nichts im religiösen Sinne, aber auch eigentlich nichts direkt Weltliches, sondern es gibt eine Transformation in Insekten. Also der Engel ist eigentlich sowas wie eine Gottesanbeterin und der Franziskus verwandelt sich dann am Ende tatsächlich in eine Libelle. Also das, muss ich sagen, ist vollkommen banal und nimmt dem Stück den ganzen Reiz. Und man kann das rein katholisch machen. Man kann das auch total gegen den Strich bürsten und sich gegen diesen Katholizismus wehren, finde ich. Aber sie verhält sich dazu gar nicht. Also sie macht sich da einen sehr schlanken Fuß und leider hat eben der letzte Teil mich dann so arg enttäuscht.
Die Regisseurin Anna-Sophie Mahler. Die Besetzung für dieses Werk ist riesig. Der Aufwand auch für größere Häuser immens. Es gab immer wieder Aufführungen in Salzburg, Leipzig, Berlin, auch in der Bochumer Jahrhunderthalle. Wie ist Stuttgart dafür aufgestellt?
Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Titus Engel, das passt jetzt auch, weil es gibt ja den musizierenden, den wandernden Engel im Stück. Und Titus Engel, er hat den Abend dirigiert, wirklich mit großer Perfektion. Sehr zügig, das habe ich so zügig noch nie gehört, dieses Stück. Ich habe es ein paar Mal live erlebt. Das ist, kommt dem auch durchaus entgegen, auch bei der Vogelpredigt, dass das etwas rascher geht als sonst, weil es ist, wie gesagt, sehr lang, wenn die einzelnen Vögel davor vorgestellt werden, alle. Das ist sehr, sehr gut. Und man hat einfach von der Salzburger Produktion damals von Peter Sellers und dem Franziskus José van Damme und dem Engel Dorn Abschau hat man Wegmarken, Meilensteine, die man einfach gesetzt hat. Und da kommt niemand dran. Aber ich sag mal, in Näherungen schaffen das schon Beate Ritter als Engel und Michael Mays als Franziskus. Gerade der Franziskus ist eine überwältigend anstrengende Partie. Allein dieser Leidensgesang, der er fast nicht enden will. Das ist also wirklich großartig gemacht. Die Chöre wackeln manchmal ein bisschen bei der Intonation. Aber als Ensembleleistung musikalisch ist das großes Überwältigungstheater und dieser Reiz, in die Natur zu gehen und sozusagen das Thema der Natur, des wandernden Engels direkt so zu erleben, das ist schon wirklich einmalig. Schade eben nur, was diesen Schluss betrifft.
Aber das Klangerlebnis dieser Musik wird dadurch tatsächlich verstärkt. Ja, ich hätte gedacht, durch diesen Spaziergang nimmt es der Konzentration auch was weg.
Ja, das ist durchaus ein Punkt, das dachte ich mir auch, wenn man da so hochwandert. Normalerweise ist diese Szene gerade, also dieser Engel, der kommt an die Pforte des Klosters und der eine Bruder sagt, also komm, verschwinde wieder, und der andere hat Angst. Und diese Frage, was passiert eigentlich, wenn so eine Gemeinschaft etwas völlig Fremdes einbricht? Das ist durchaus was Existenzielles. Es ist ja auch eine Frau, die da einbricht in eine Männergesellschaft. Das ist natürlich auf einer Bühne zu sehen und zu erleben, sicher stärker als jetzt nur über Kopfhörer in der Natur. Aber dieser Killesberg und diese kleinen szenischen Aktionen, und ich habe da Cosplayer getroffen, die nicht zum Stück gehörten. Das war so irre irgendwie. Und die ganzen Familien, die da rumlaufen, und übrigens auch später die Vögel, die dann mit dem Vogelkonzert zusammen regelrecht harmonieren, die stimmen ein in die live gespielte Musik. Also das sind Aspekte, die schon toll sind und das Ganze öffnen. Es wird diesem sehr geschlossenen Stückcharakter nicht wirklich gerecht, aber das finde ich jetzt gar kein Einwand. Dazu hat mich dieser Teil wirklich zu sehr überzeugt.
Ein Raumklang, Freilicht und Lufttheater. Jörn Florian Fuchs über Saint-François d'Assise, die achtstündige Pilgerreise von Olivier Messiaen, beginnt und endet in der Stuttgarter Staatsoper. Doch dazwischen geht es eben raus in die Natur. Großer Brachvogel, ich wünsche einen schönen Restabend.
Vielen Dank Ihnen auch.
Sie hören Fazit. An diesem Wochenende startete mal wieder eine der vielen Kunstbiennalen, die Momentum-Biennale auf der norwegischen Insel Jeløya. Ist nicht so bekannt wie andere Biennalen in Europa oder Asien, aber unser Kunstkritiker Ingo Arendt ist trotzdem interessiert hingereist, um zu schauen, was dort in den kommenden 4 Monaten geboten wird. Gerade ist er zurückgekommen, direkt vom Bahnhof ins Studio. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
Was ist das für eine Biennale, zumal auf einer Insel gelegen?
Ja, es gehört zu den kleineren Biennalen. Man könnte sagen, es ist in der dritten Phase der Biennalisierung, wie die Kunstwissenschaftlerinnen sagen, entstanden, 1998 gegründet, um so die nordische Szene ein bisschen zusammenzuführen und international stärker zur Geltung zu bringen. Also Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island. Und dieser Zusammenschluss damals, der hatte sogar diesen berühmten Kurator Hans-Ulrich Obrist dazu bewogen, dieses geflügelte Wort von dem Nordic Miracle, dem nordischen Wunder, zu prägen. Die Biennale hat sich danach aber auch sehr stark internationalen Perspektiven geöffnet. Sie hat auch zwischendurch einige Krisen mitgemacht. Sie war zeitweilig von der politischen Rechten angegriffen worden. Die Kunsthalle in der 50.000 Einwohner Kleinstadt Mors, 1,5 Fahrtstunden südlich von Oslo gelegen, wo sie bisher stattgefunden hat, fiel der Gentrifizierung und Eigentumswohnungen zum Opfer. Die musste dann umziehen auf die gegenüberliegende Insel Jeløy, auf einen der ältesten Landsitze der Gegend, der aus die Wikingerzeit sogar zurückgeht. Und in diesem Landsitz, da residiert mit der Galerie F15 seit 1966 eines der ersten Ausstellungsinstitute Norwegens. Und das ist alles eine sehr malerische Situation. Die Galerie ist umgeben von unendlichen Wäldern. Vor dem Galeriegebäude blickt man auf einen der berühmten norwegischen Fjorde. Und diese kleine Biennale hat in der Kunstwelt einen guten Ruf, weil sie so nach dem Motto funktioniert, weniger ist mehr. Und auch diesmal gab es eigentlich nur 25 Positionen, aber die konnte man dann wenigstens intensiv anschauen.
Das Motto dieser Ausgabe ist Together as Together. Es geht also um Zusammensein, Zusammenarbeit, um Versammlung. Gemeint sind damit wohl vor allem künstlerische Kollaborationen von Kollektiven. Das hört sich ja nach Documenta an. Folgt die Momentum-Biennale da diesem Trend?
Ja, das ist schon so ein bisschen der Fall, denn die 12. Ausgabe wird diesmal von dem Osloer Kollektiv Tenthaus kuratiert. 32 Leute, 2009 gegründet, hat in Oslo einen eigenen Ausstellungsraum. Und diese Gruppe Tenthaus, die reklamiert auch für sich, wie es so schön heißt, die Idee einer polyphonen Co-Autorenschaft. Und gleich, wenn man das Galeriegelände betritt, dann stolpert man im Hof über eine Volksküche von dem indonesischen Kollektiv Good Kitchen, wo man kochen kann und zusammen sitzen kann. Es gibt in der Galerie ein Wohnzimmer von Good School, wo Leute sich treffen und austauschen und ihre Lebensgeschichten erzählen können. Das sind alles gute Bekannte von Ruan Gruber, die wir ja von der Documenta 15 kennen. Mhm. Und als Motto haben sie sich das Wort Dugnad gewählt. Das ist so eine Art freiwillige Nachbarschaftshilfe, sozusagen das norwegische Pendant zur Documenta Lumbung Reisscheune. Und von solchen Kollektiven gab es eine ganze Reihe. Der kollaborative Ansatz, der bezog sich aber auf den Produktionsprozess. Als ein Beispiel könnte man die deutsche Künstlerin Stefanie Lüning nennen, die so mit ungewohnten Malprozessen experimentiert. Die hat die Besucher zum Collective Painting, zum kollektiven Malen eingeladen, wo man mit Eiswürfeln, die mit Farbstoffen von Pflanzen aus der Region gefärbt waren, gemeinschaftlich durch eine Leinwand gestalten konnte. Es gab dann noch das Embassy Project, da konnten sich 20 Biennalen, die zum selben Zeitpunkt stattfinden wie die Momentum Biennale, vorstellen und bauten dann so Kulissen auf, wo man sehen kann, was andere machen.
Wenn man als Kunstkritiker über solche Biennalen streift, sucht man natürlich vor allem nach Überraschungen, nach Arbeiten, die man so noch nicht gesehen hat woanders oder erlebt hat. Was hat Sie diesmal besonders beeindruckt?
Mich hat besonders beeindruckt ein Werk des taiwanesischen Künstlers Hua Shan Qiang. Ein Video, in dem man das Leben eines Mannes folgt, der gerade in einem rituellen Totenhaus verbrannt worden ist. So ein Pediment, ein Dreiecksgebäude, was auf Dächern aufgesetzt ist, aus Holz, das verbrannte. Und das Feuer darin in diesem Video, das funktionierte sozusagen wie ein Mittler zwischen der realen und imaginativen Welt. Und es war sehr faszinierend zu sehen, wie in dieser Puppenspiel-Collage, könnte man sagen, die Grenzen zwischen diesen beiden Ansätzen, also dem Realen und dem Imaginativen, verschwommen. Und für mich war das so ein Beispiel einer Kunst, die eben den gewohnten Blick herausfordert und öffnet. Und das ist für mich eigentlich eine Aufgabe von Biennalen. Trotzdem ist hier und da bei der 12. Ausgabe das Pendel so ein bisschen zu stark in die lokale Richtung ausgeschlagen. Etwa wenn der sambische Künstler Germain Ngoma Steine und Baumstämme aus der Umgebung in den Ausstellungsraum transferiert und dann davon spricht, dass er einen Dialog zwischen innerer und äußerer Landschaft initiieren will. Also ist so ein bisschen ein Beispiel für naive, ökologisch inspirierte Kunst.
Die meisten Biennalen weltweit, die setzen verstärkt ja auch auf politische Kunst. Wie ist das in Norwegen?
Ja, Momentum war nie so eine Biennale, die politisch so die ganz großen Töne spickt. Das war auch diesmal nicht so. Es gab aber schon Bezug auf norwegische Zustände. Das Kuratorenkollektiv Tenthaus hat beispielsweise mit dem Kollektiv Daida Dalu des Künstlernetzwerks der Sami, also dieser indigenen Volksgruppe, die es in Norwegen, aber auch in Finnland gibt, ein Dokumentarvideo, das den Versuch zeigt, ein geschütztes Rentiergebiet illegal mit Windrädern zu bebauen. Das hat also, wenn man so will, ein heißes Eisen angepackt. Trotzdem hatte ich so ein bisschen Gefühl, in der Phase, wo sich das ökologische Vorzeigeland Norwegen gerade anschickt, eine riesige Ozeanregion für den Tiefseebergbau freizugeben. Da hätte man sich von einer Biennale, die jetzt in dieser einzigartigen Naturlandschaft für sich das ökologische Thema entdeckt hat, doch vielleicht etwas mehr kritischen Biss erwartet.
Ingo Arendt über die Momentum Biennale auf der norwegischen Insel Jeløya. Und die läuft 4 Monate lang bis zum 8. Oktober. 1,5 Stunden südlich von Oslo geht's über eine Brücke auf diese kleine, schöne Insel. Herzlichen Dank, Ingo Arendt.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Caroline Kuban.
Kilian Heck, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Greifswald, geht davon aus, dass Kulturgüter von weltweiter Bedeutung durch die Überschwemmungen in der Ukraine infolge des Staudammbruchs erheblich beschädigt worden sind. Betroffen seien zum Beispiel mehrere hundert archäologische Stätten der Skythen sowie die älteste griechische Siedlung aus dem Jahr 400 vor Christus im Süden der Ukraine, sagte Heck, der zugleich Ukraine-Beauftragter des Deutschen Verbandes für Kunstgeschichte ist, im Deutschlandfunk.
Man muss es sich so vorstellen, dass die Ukraine seit Jahrtausenden auch als Siedlungsort für verschiedenste Ethnien ausgesprochen viele archäologische Denkmale birgt und einige davon eben wie der Skythen oder auch der Griechen. Es wären darüber hinaus zum Beispiel aber auch die Orte der Baräger-Kultur, die ja die Begründer der Kiewer Rus im 10. Jahrhundert insbesondere waren, zu nennen. Auch da dürften zumindest einige Exponate in den Museen auch betroffen sein. Wie groß und wie intensiv dieser Schaden jeweils sich bemisst, das konnten wir noch nicht in Erfahrung bringen.
Dringend notwendig wäre jetzt laut Heck eine Taskforce-Aktion mit einer schnellstmöglichen Lieferung von Generatoren, Entfeuchtungsgeräten und Verpackungsmaterial, um irreparable Schäden noch abwenden zu können. Auch der seit 2 Monaten dauernde Konflikt im Sudan vernichtet immer mehr historische Kulturgüter. Wie das Magazin The Continent berichtet, verglichen einige Beobachter inzwischen die Verwüstung von Bibliotheken, Museen und Glaubensstätten mit der Zerstörung von Afghanistans Kulturschätzen durch die Taliban. Dem Bericht zufolge brannte bei den Kämpfen zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Truppen die Bücherei der Aliyah-Universität in der Nilmetropole Omdurman, eines der wichtigsten Archive für die Geschichte und Kultur des Sudan. Das Land ist auch Heimstatt von etwa 200 Pyramiden, fast doppelt so viele wie im Nachbarland Ägypten. Ende Mai hatte der für Menschenrechte im Sudan zuständige UN-Experte die Zerstörung von Religions- und Kulturstätten durch Militärs verurteilt. Etliche Moscheen und Kirchen seien demnach angegriffen, sowie auch historische Stätten zerstört worden, darunter der alte Markt in Omdurman. Der Philosoph Jürgen Habermas ist in den Orden Pour le Mérite aufgenommen worden. Während einer Feierstunde im Konzerthaus Berlin wurden unter anderem auch der britische Architekt David Chipperfield und der Dirigent Peter Gülke Mitglieder der Künstler- und Gelehrtenvereinigung. Bei einem Empfang wies Kulturstaatsministerin Claudia Roth angesichts der ausschließlich neuen männlichen Mitglieder im Orden darauf hin, dass es auch noch viele, viele wunderbare, kluge, kreative Frauen gebe. Der Orden, dessen Stärke die Vielfalt sei, könne sich auch in dieser Richtung weiterentwickeln, so Roth. In den Orden werden Menschen aufgenommen, die sich aus Sicht der Mitglieder Verdienste in Wissenschaft und Künsten erworben haben. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat in der Frankfurter Paulskirche den Ludwig-Börne-Preis 2023 erhalten. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung für herausragende Essays, Kritik und Reportagen ist nach dem Publizisten Ludwig Börne benannt und wird seit 1993 durch die gleichnamige Stiftung verliehen. Deren Vorstandsvorsitzender, Gotthelf, lobte den Grünpolitiker als Meister des politischen Essays, der durch Klarheit und Einfühlsamkeit überzeuge. Habeck selbst forderte bei der Preisverleihung dazu auf, kontroverse Diskussionen als wichtigen Teil der demokratischen Kultur zu sehen.
Der Börne-Preis mahnt den mitunter erbitterten demokratischen Streit als Voraussetzung für das Entstehen einer neuen Verbindung, einer neuen Balance zu erkennen. Kritik nicht als Beleidigung zu begreifen, sondern als Ausdruck demokratischer Anerkennung und Voraussetzung einer neuen Verständigung. Wir streiten, solange wir uns noch zuhören können. Schlimm wäre es, wenn wir aufhörten zu reden.
Bundeswirtschaftsminister und Ludwig-Börne-Preisträger Robert Habeck.
Der New Yorker Künstler Jean-Michel Basquiat gilt als der erste afroamerikanische Künstler, der es geschafft hat, sich in der von Weißen dominierten Kunstwelt durchzusetzen. 1988 ist er gestorben mit nur 28 Jahren an einer Überdosis Drogen. In einem Jahrzehnt hatte er ein wirklich beeindruckendes Werk geschaffen. Gemälde, Objekte, Papierarbeiten, anfangs als Graffiti-Poet und Musiker. Doch bald setzte sich sein extrem ausdrucksstarker, energiegeladener Malstil durch, figurativ und expressiv. Im Sommer 1982 arbeitete Basquiat auf Einladung eines Galeristen im italienischen Modena. Er war 21, sollte vor Ort neue Werke realisieren und in einer Einzelausstellung präsentieren. Und innerhalb weniger Tage entstanden dann auch 8 großformatige Gemälde. Die Ausstellung, die kam aber nicht zustande. Jetzt, mehr als 40 Jahre später, werden diese sogenannten Modena Paintings erstmals zusammen in der Fondation Bayer Lab in Rien bei Basel gezeigt, kuratiert von Iris Hasler. Guten Abend, Frau Hasler.
Ja, guten Abend.
Womit beschäftigt sich Basquiat in den Modena Paintings? Was sind das für Bilder?
Die Modena Paintings sind großformatige Gemälde. Sie sind alle zwischen 4 und 5 Meter breit und 2 Meter hoch. Sie zeigen Figuren, Tiere in einer Malweise, die vielleicht an Kinderzeichnungen erinnert oder an Strichmännchen. Also es ist eine absichtlich vereinfachte Malweise. Es gibt Schriftelemente und es ist eine sehr expressive Farbigkeit. Die Materialien, mit denen Jean-Michel Basquiat malte, sind Acryl sowie Sprühfarbe. Die hat er schon zuvor verwendet, als er noch als Street Artist in New York tätig war. Und Ölkreide, Ölstift. Den verwendet er speziell, wenn er kleinteilige, sieht aus wie Kritzeleien oder Buchstaben oder Wörter auf die Leinwand bringt.
Lassen sich Themen ablesen in diesen Bildern, womit er sich beschäftigt hat?
Es gibt einen Engel, es gibt einen Teufel, es wird eine Figur gezeigt, die neben einem Hund steht, vor einem sehr warmen, in Gelb, Rot, Grüntönen gehaltenen Hintergrund. Dieses Werk hat den Titel Boy and Dog in a Johnny Pump. Johnny Pump ist im New Yorker Slang ein Wasserhydrant, den die Kinder öffneten, wenn die Stadt vor Hitze brütete, um sich in diesem Sprühnebel zu erfrischen. Dann haben wir ein weiteres Gemälde mit dem Titel Profit One, also Profit. Das zeigt eine Figur, die die Hände rechts und links des Körpers in die Höhe streckt, sich zu ergeben scheint. Und auf der zweiten Seite des Bildes oder neben dieser Figur sehen wir Zahlen, einen Graphen, so etwas wie eine Uhr, deren Zahlen aber keinen Sinn ergeben. Das heißt, hier wird angedeutet, dass es ein System gibt, das allerdings in sich keinen Sinn ergibt. Mit dem Titel in Kombination Profit One ist das Bild also auch als eine Kritik an dem Wirtschaftssystem zu lesen.
Was ergibt sich denn für ein Gesamtbild, wenn man diese 8 Gemälde jetzt nicht verstreut oder einzeln betrachtet, sondern zusammen in einem Raum?
Die Werke haben alle eine unglaubliche Expressivität. Sie sind figurativ gemalt, aber der Hintergrund ist abstrakt angelegt in großen, breiten Pinselstrichen. Fast wie beim abstrakten Expressionismus ist das bühnenähnlich hinter den Figuren aufgebaut. In dem Gemälde, das einen Teufel zeigt, das ist unbetitelt, gibt es nochmal dicke Farbflächen, die von oben nach unten runterrinnen. Das erinnert fast ans Action Painting eines Jackson Pollock. Jedes Bild oder Gemälde hat seine ganz eigenen Elemente.
Das sollte ja seine erste Ausstellung in Europa sein. Wie bekannt war Basquiat damals schon außerhalb der New Yorker Szene?
Wenig bekannt, eigentlich bis gar nicht. Also es war auch ein gewisses Risiko für Emilio Mazzoli natürlich, den Künstler hier in Modena zu zeigen, wo er nicht bekannt ist.
Der Galerist war das.
Emilio Mazzoli, genau. Er war nicht mal in New York groß bekannt. Also er hatte Anfang 1982 seine erste Ausstellung in New York, Einzelausstellung. Und dann ein paar Monate später auch eine Einzelausstellung in Los Angeles bei Larry Gagosian. Und dann wäre eben die dritte Einzelausstellung die in Modena gewesen.
Und warum ist die dann geplatzt?
Es war im Endeffekt, waren es Uneinigkeiten zwischen den GaleristInnen, mit denen Basquiat zusammenarbeitete, die sich nicht einigen konnten, sodass die ganze Ausstellung auch nicht stattgefunden hat.
Was ist mit den Bildern dann passiert?
Die Bilder blieben in Modena. Neben Emilio Mazzoli gab es eben Anina Nosey, das war eine New Yorker Galeristin. Die hat die Werke dann weitervermittelt an verschiedene Sammlungen und auch an den Zürcher Kunsthändler Bruno Bischofberger, der 4 Werke kaufte und die jetzt in den folgenden 40 Jahren weiterverkaufte.
Anfang der 80er war das, da nahm Basquiats Karriere dann richtig Fahrt auf. Der Modena-Zyklus gehört noch zur Anfangsphase. Was lässt sich denn an diesen Bildern schon ablesen, wenn man dann jetzt seine weitere künstlerische Entwicklung kennt und Revue passieren lässt?
Speziell für den Modena-Zyklus ist, dass sie alle die Malerei betonen. Also man hat auch das Gefühl, Basquiat wollte sich hier noch einmal mit richtig malerischer Kraft auch in die Kunstgeschichte einschreiben. Ein Teil der Kunstwerke zeigt Zahlen, Buchstaben, kleine Wörter. Wir lesen Pesoneto oder Aspuria. Und das kennt man dann vor allem aus seinen späteren Werken, dass er immer wieder Poesie, Schrift mit Malerei und Zeichnung kombinierte.
Was bedeuten diese Wörter?
Pesoneto ist im Spanisch für Nettogewicht und Aspuria ist nicht eindeutig zu übersetzen. Es könnte etwas von dem italienischen Aspirare haben. Er war ja eben in Italien, vielleicht etwas, das er gehört hat. Aber bei Basquiat gibt es nicht eine Auflösung, sondern es ist verklausuliert und trägt immer etwas Geheimnisvolles in sich.
Weiß man, was dieser Italienaufenthalt, das war der zweite in Modena, was diese Reisen nach Italien mit ihm gemacht haben, wie und ob ihn das geprägt hat?
Es war eine wunderbare Gelegenheit für ihn, erstmals nach Europa zu reisen. Er war davor noch nie in Europa. Italien ist natürlich kulturell und kunsthistorisch gesehen ein wichtiges Land. Diese geplante Ausstellung bei Emilio Mazzoli wäre natürlich eine große Anerkennung gewesen, eine Art öffentliche Anerkennung, dass sein Werk in einer Galerie ausgestellt wird und er wurde auch für die Werke bezahlt. Also es war ein guter Boost für sein Selbstbewusstsein, so eine positive Rückmeldung auf sein Werk zu bekommen.
Inzwischen befinden sich die Gemälde alle in privaten Sammlungen in den USA, in Asien, in der Schweiz. Warum gehören diese Gemälde zu den bedeutendsten Arbeiten Basquiats und wohl auch zu den wertvollsten Kunstwerken überhaupt?
Wenn man die Werke gesehen hat, versteht man das vielleicht besser.
Haben wir ja nicht.
Ich versuche es nochmal zu beschreiben. Sie haben einfach eine unglaubliche Kraft. Auch jetzt, wenn man in der Ausstellung steht und die Farben und die Malweise betrachtet, kann man fast nicht glauben, dass sie mehr als 40 Jahre alt sind, weil sie noch so zeitgenössisch wirken. Basquiat ist natürlich einfach ein Künstler, dessen Preise seit den späten 1980er Jahren stark explodiert sind. Und das ist eine eigene Kunstmarktsache.
Die Modena Paintings des New Yorker Künstlers Jean-Michel Basquiat. Bis Ende August sind sie in der Fondation Bayerler in Rien bei Basel zu sehen, kuratiert von Iris Hasler. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Hasler.
Vielen Dank.
Und jetzt nochmal Kunst in London. Alle Jahre wieder ist die Summer Exhibition der Royal Academy die Chance für Amateure, in einem Museum groß rauszukommen, nämlich unter Umständen an der Seite weltberühmter Künstlerinnen und Künstler. Tausende Werke werden dort jedes Jahr eingereicht, viele davon kann man kaufen. Gabi Biesinger über ein Londoner Sommerhighlight.
Der britische Künstler David Renfrey, Mitglied der Royal Academy of Arts, wurde in diesem Jahr zum Koordinator der Summer Exhibition ernannt. Der 80-jährige zierliche Herr trägt schwarzen Anzug und Hut und, ganz wie ein Rockstar, dunkle Sonnenbrille, auch wenn er durch die Ausstellungsräume flaniert. Dass er die diesjährige Sommerausstellung unter das Motto »Only Connect« einfach verbinden stellen wollte, hatte er gleich im Kopf, als man ihn anfragte.
Almost as soon as I was asked, I knew what I wanted to call it. I wanted to call it Only Connect, because we are living in a very disconnected world.
Denn trotz all der Möglichkeiten für Kommunikation, die uns heute zur Verfügung stehen, leben wir in einer sehr unverbundenen Welt mit viel Zwietracht. Und das wollte ich umkehren.
So I wanted to do the reverse with this show.
Only Connect geht auf eine Formulierung des Schriftstellers E.M. Forster in seinem Roman Howards End zurück. Forster möchte ausdrücken, dass der Kontakt von Mensch zu Mensch Gegensätze überbrücken kann. Und Renfrey hofft, dass auch das Ausstellungspublikum die Chance ergreift, unmittelbar in Kontakt mit den Kunstwerken zu treten.
I'm not against technology, far from it.
Ich bin nicht technologiefeindlich, im Gegenteil. Aber ich lehne es ab, dass wir komplett in unserer Technik versinken. Die Leute laufen rum und gucken alle auf ihre kleinen Bildschirme. Sie verpassen dabei den Augenblick, sehen nicht die Sonne, den Baum, den Hund, starren nur auf ihr Display.
The sun, the tree, the dog. They're looking at the screen.
Renfrey sei kein großer Freund von Überschriften, darum habe er so ein breit angelegtes Motto gewählt. Verbundenheit oder eben Unverbundenheit kann man ja fast in jedem Motiv verorten. Paare in allen Facetten, sich innig umarmend, sich ignorieren, nackt als Akt. Viele Haustiere, vor allem Hunde, schmusende Kühe, Naturgewalten, witzige Motive, tragische, abstrakte. Kunstwerke von großen Namen wie Tracy Emin bis zu möglicherweise zufällig entstandenen Schnappschüssen von Hobbyfotografinnen. Überwältigend ist die Rekordzahl von 1600 Exponaten. Manche hängen so weit oben unter der Decke, dass man sie kaum noch genau betrachten kann. Und David Renfrey hatte mit seinem Kuratorenteam die Aufgabe, diese 1600 Werke aus 16.500 Einreichungen auszuwählen. Überwältigend, lacht er.
Yes. Overwhelming. You should have seen the 16.500 that we had to look through.
Im Auswahlprozess sei es ihm nicht in erster Linie um künstlerische Qualität gegangen, sondern es hätte einfach ein Funke überspringen müssen, beschreibt Renfrey. Und wenn das bei ihm passiert sei, dann hofft er, dass auch das Publikum eine Beziehung zu dem Kunstwerk herstellen kann.
It's got to have a little spark in it. It may not even be a really good painting. But if it has some idea or something in it.
So something connects to.
Yes, yes. And hopefully that will connect to the other viewer.
Das Besondere an der überbordenden Summer Exhibition ist, dass man viele der Werke kaufen kann. Eine tote Katze, selbstverständlich nicht echt, sondern naturgetreu nachgebildet aus Latex und Kunstfell, gibt es für 66.000 Pfund. Eine überdimensionale Büste eines aufgeblasen wirkenden Donald Trump kostet gar 120.000 Pfund. Das Konterfei der verstorbenen Queen, erzeugt in Voodoo-Manier aus bunten Stecknadelköpfen, die in Schaumstoff gepiekst wurden, mit dem Titel Anarchy in the UK, gibt es für 28.000 Pfund. Aber witzige Fotos kann man schon für rund 100 Pfund erwerben. Seit 255 Jahren wird inzwischen schon mit der Sommerausstellung Geld für die Akademie verdient, erklärt Direktor Axel Rüger.
Für die Royal Academy ist das wirtschaftlich gesehen eine wichtige Ausstellung, denn 30% des Verkaufs geht als Kommission an die Royal Academy.
Denn die renommierte Kunstakademie muss seit ihrer Gründung ohne öffentliche Förderung auskommen.
Die Summer Exhibition in der Londoner Royal Academy beginnt am Dienstag und läuft dann bis zum 20. August. Und jetzt schaut Arno Ozesek in die gedruckten Feuilletons vom Montag, dem 12. Juni.
Machen Sie sich bitte darauf gefasst, dass es heute ausnahmslos um mittelalte, alte und sehr alte weiße Männer gehen wird, über die wiederum zumeist ältere weiße Männer schreiben, außer in einem Fall, den wir daher als ersten heranziehen. In der Süddeutschen Zeitung berichtet Nele Polacek über eine Diskussion zwischen Robert Habeck und Peter Sloterdijk in Köln, im Vorfeld hochgejatzt zum Klimagipfel. Polacek fand Sloterdijks Beiträge so diffus, dass sie noch in der Nacht dessen neues Büchlein gelesen hat, Die Reue des Prometheus, von der Gabe des Feuers zur globalen Brandstiftung. Ergebnis, ihr nachteiliger Eindruck wurde noch nachteiliger. Weshalb sie nun über Sloterdijks Argumentationsform spottet, in der die Bögen so groß, so assoziativ, mit solcher Selbstsicherheit hingestellt und im Kern so unüberprüfbar sind, dass der Zuhörer in die Zustimmung gedrängt wird, nicht weil er etwas versteht, sondern weil er eben nichts wirklich versteht. In der Dinge mit so viel geschichtlicher Eindeutigkeit und so wenig Zweifel behauptet werden, dass die Einfallstore kritischen Denkens verschlossen scheinen. Ein Denken, welches eben nicht einlädt, mitzudenken, sondern die Dinge als belegt darstellt und die Belege immer genau da findet, wo sie kein Zuhörer überprüfen kann. Und weil man genau diese Art des Philosophierens vielleicht nicht autoritär, aber zumindest antiaufklärerisch findet, wenn nicht einfach antiphilosophisch, lehnt man es ab. Nahe an einer Generalabrechnung, Nele Polaceks Artikel »Spiel der ganz großen Thesen« in der SZ. Die Tageszeitung Die Welt titelt »Die philosophische Wärmepumpe«, eine Formulierung, die sich nach der Lektüre von Polacek leicht auf Sloterdijk beziehen ließe, aber Gemach. Jakob Heiner nimmt Sloterdijk anders wahr als die genervte SZ-Autorin. Mit seinem Plädoyer für ein Weltbodenschatzerbe, für die Überwindung der Nationalstaaten und für einen energetischen Pazifismus wirkt der Philosoph wie ein Ökorevolutionär. In Die Reue des Prometheus heißt es nicht ohne sozialrevolutionäres Pathos, Firefighters aller Länder dämmt die Brände ein. Dagegen wirkt Habeck wie ein Ökorealo, der große Pragmatiker, der nach dem Machbaren, nicht dem Denkbaren fragt. So der Weltautor Jakob Heiner. Wir könnten Habeck selbst zu Wort kommen lassen, denn der Vielgefragte hat an diesem Sonntag den Ludwig-Börner-Preis erhalten und die Frankfurter Allgemeine Zeitung druckt seine Dankesrede ab. Doch Edo Rehns, seltsame Redundanz, paraphrasiert in selbiger FAZ noch einmal das Wichtigste aus der Habeckschen Sonntagsrede. Hören wir also auf ihn. Habeck, fern davon, sich als Intellektueller aufzuspielen, wusste zwischen Börner und sich zu unterscheiden, indem er den Publizisten buchstäblich in der macht- und entscheidungstechnisch gesprochen Verantwortungslosigkeit ließ, aber sich selbst als fürs Entscheiden und Handeln gewählter Politiker in der Pflicht zum Sprechen, zum Erklären, zum Verständlichmachen, zum Offenlegen von Abwägungen und Erkenntnisgewinnen sah. Das Sprechen, so Habeck, steckt im Wort Verantwortung ja mit drin. Ebenfalls am Sonntag hat der Judaist Peter Schäfer die Laudatio zur Aufnahme von Jürgen Habermas in den Orden Pur le Merit gehalten und dessen Freundschaft mit dem jüdischen Religionshistoriker Gershom Scholem beleuchtet, nachzulesen in der SZ. Den Juden als Juden gelten zu lassen und nicht nur als assimiliertes Mitglied einer christlichen Gesellschaft, das war der Anspruch, dem der Philosoph Habermas sich stellte. In Scholem erkannte Habermas mit Recht einen ganz zentralen Aspekt des eigentlichen, zukunftsfähigen Judentums, jenseits der Assimilation, die das Judentum ins Unglück gestürzt hatte. Auf dieses Judentum war Habermas bereit, sich einzulassen und wurde deswegen auch von Scholem akzeptiert. Sollten Sie, liebe Hörer aller Geschlechter, noch mehr von älteren Männern über ältere Männer lesen wollen? Christian Geier äußert sich in der FAZ zu Olaf Scholz, Christoph Staub im Berliner Tagesspiegel zu Till Lindemann und Rammstein, Friedrich Küppersbusch in der Tageszeitung zum selben Thema und Willi Winkler in der SZ zu Kai Diekmann. Eine kraftvolle Alternative zum maskulinen Feuilleton gibt es immerhin. Im Tagesspiegel schreibt Relana Kubasa über die wahren Superheldinnen des Alltags. In diesem Sinne, angenehme Woche.
Arne Otzesek mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.